Werbung ist ein Begriff, der für viele einfach nur bunte Bilder und laute Sprüche bedeutet. Doch Werbung ist relativ komplex. Marketing ist relativ komplex. Und das Ziel ist es am Ende immer, möglichst viele Menschen zu erreichen, Vertrauen zu generieren und auch in Erinnerung zu bleiben. Und heute geht es einfach mal darum, zu schauen, wie man Kommunikation im Bereich Marketing, Werbung richtig angeht und sachlich als auch emotional erfolgreich zu sein. Und um das Ganze zu besprechen, habe ich Thomas Kleppitz dabei. Hi Thomas.
Hallo Max, hallo nach Deutschland.
Ja, du kommst ja aus Österreich, das hört man ja auch, deshalb ist das sehr schön. Hi nach Österreich definitiv. Möchtest du dich einmal kurz vorstellen, damit die Zuhörer, Zuhörerinnen wissen, mit wem ich es hier zu tun habe und mit wem dies auch zu tun hat?
Ja, gerne. Also nochmal ein Hallo nach Deutschland. Mein Name ist Thomas Kleppitz, bin Inhaber der Werbe- und Kommunikationsagentur Ideas for You in Wien und im Südosten Österreichs und freue mich, dass ich heute hier dabei sein darf und werde mal so aus dem Nähkästchen plaudern, wie denn so der Agenturalltag mit Marketing und Kommunikation sozusagen im neuen Jahrtausend und in den neuen Jahren funktioniert.
Cool. Ist ein super relevantes Thema. Mit einer der wichtigsten Themen überhaupt, weil die Zeiten, die haben sich geändert und Marketing, Werbung, heißt digitale Kommunikation wird immer wichtiger, weil auch eben zunehmend vieles digital stattfindet. Wir denken an E-Commerce, ich habe vorhin ein Paket bekommen mit meinem Tee, den habe ich online bestellt, viele andere bestellen Dinge online. Das heißt, es ist sehr viel, was heutzutage digital stattfindet. Und Werbung ist für Unternehmen, heißt im B2C, im B2B nochmal extrem wichtig. Werbung, Marketing, digitale Kommunikation. Lass uns mal ein bisschen damit tatsächlich einsteigen bezüglich Werbung, Marketing, Kommunikation. Also wir wissen, Werbung ist im Grunde genommen strategische Kommunikation, um Aufmerksamkeit, Interesse und letztlich Kaufbereitschaft zu schaffen. Und um das zu erreichen, müssen Kundenbedürfnisse erstmal erkannt werden, um dann Lösungen zu präsentieren. Also das ist schon mal der wichtige Punkt. Und hier kommt auch eigentlich schon der ernste Punkt. Lass mal kurz definieren, Thomas, was ist Werbung eigentlich konkret und wie aufwendig ist es eigentlich? Weil es sind ja nicht nur kreative Ideen.
Absolut. Also ich greife da vielleicht ein bisschen weiter mit dem Begriff, was ist Marketing? Mit dieser große abstrakte Begriff für viele. Und einige Menschen denken, dass Marketing, Werbung oder vielleicht auch Markenbildung irgendwo ein vages Konzept ist. Man kennt es vom Begriff natürlich, das Thema Marketing, aber was es dann genau ist und wie man es definiert, da gibt es so viele Meinungen wie Teamchefs in Deutschland, im Fußball, behaupte ich jetzt mal. Und ich habe mir da persönlich eine kleine Geschichte vielleicht auch zurechtgelegt, die jetzt auch so eine jargonfreie Definition von Marketing präsentiert, Stichwort auch Storytelling. Und wenn es für dich okay ist, dann würde ich diese Geschichte mal ganz kurz so vorstellen. Dauert auch nicht lange, aber wird Marketing auch so wirklich gezeigt. Also wir stellen uns quasi vor, es kommt ein großer, fantastischer Zirkus in eine Stadt. Wir gehen durch die Straßen, hängen Plakate auf, da bohrt's. Das ist klassische Werbung. Wenn wir das Schild auf den Rücken eines Elefanten hängen und ihn durch die Stadt führen, dann ist das Promotion. Der Elefant mit seiner ganzen Kraft bekommt natürlich seinen eigenen Kopf, trampelt plötzlich in den Garten des Bürgermeisters und zerstört die jahrzehntelang hochgezüchteten Orchideen und Tulpen der Frau Bürgermeister. Die Zeitungen kriegen da das natürlich mit, stürzen sich auf diese Geschichte, fotografieren und schreiben über diesen Elefanten, der mit dem Schild des Zirkus sich gerade im Garten des Bürgermeisters vergnügt. Das ist Publicity. Am nächsten Tag gibt der Bürgermeister eine Pressemitteilung, lacht mit der Gattin in die Kamera, es ist alles halb so schlimm, wir werden den Garten neu ansetzen und wir sind noch viel, viel mehr froh darüber, dass wir diesen tollen Zirkus in der Stadt haben. Und die Gattin, die Frau Bürgermeister, hat noch eine Ehreneinladung auf das höchste Trapez bekommen. Das nennt man Public Relations. Am Tag der ersten Vorstellung strömen die Besucher ins Zirkuszelt. Sie kaufen die Tickets wie verrückt, sie kaufen Popcorn, Cola, es gibt Karussells, es gibt Automaten, also was auch immer die Großeltern investieren in das Lachen der Kinder, wie wenn es kein Morgen gäbe. Das nennt man den klassischen Sales oder Verkauf. Während der ersten Pause folgen Selfies, TikTok-Videos, sofort Live-Berichte über Social Media. Das heißt, hier schließt sich dann der Kreis über die Kommunikation mit den sogenannten Influencern. Das Resultat ist, dass die beiden Vorstellungen an den nächsten beiden Tagen ebenso komplett ausverkauft sind. Und wenn Sie das Ganze oder wenn du das Ganze jetzt genau so geplant hast von Anfang an, dann ist das Marketing.
Das ist eine sehr, sehr schöne und auf den Punkt gebrachte Geschichte. Sehr cool, dass das Konzept einfach komplett darstellt und perfekt beschreibt. Weil genau das ist Marketing, wenn das geplant ist. Und darin liegt auch die Komplexität. Das ist nämlich jetzt eine schöne Geschichte gewesen. In der Realität, das so zu planen und dass das so klappt, ist natürlich ein immenser Aufwand und erfordert sehr, sehr viel Denkleistung auf der strategischen Ebene. Es erfordert sehr viele verschiedene Perspektiven, Kanäle. Also man sieht schon, wenn man sich damit befasst, wie komplex das ganze Thema Marketing eigentlich ist.
Absolut.
Und wie breit gefächert das ganze Thema natürlich
ist. Ja, absolut. Es ist ein Zusammenspiel von Strategie und Taktik. Es ist ähnlich noch eine Geschichte wie beim Hausbau. Du kannst kein Haus bauen, wenn du sagst zu den Bauarbeitern, hier ist mein Grundstück, baut mein Haus. Du brauchst den Architekten, du brauchst den Plan, du brauchst einen Budgetplan, du brauchst Kosten, Voranschläge und was auch immer. Und erst wenn du das hast, beauftragst du das Unternehmen oder das jeweiligen Handwerker, es zu bauen. Also es ist ein großer strategischer Part und es ist ein taktischer Maßnahmenpart. Und das Zusammenspiel und das Know-how dahinter ist letztendlich Marketing.
Genau. Das ist auf den Punkt gebracht. Und den ganzen Prozess können wir dann ein bisschen mal aufdröseln. Einfach um auch die Komplexität des Ganzen. Weil dieser ganze Prozess hat ja am Ende soll messbare Ergebnisse liefern. Die Ergebnisse, die müssen natürlich vorher definiert werden. Was will man eigentlich erreichen? In der Regel ist es so, dass sämtliche Marketingmaßnahmen darauf abzielen, dass mehr Umsatz generiert wird durch Abverkäufe. Das ist oft so. Also es gibt natürlich Marketingmaßnahmen wie eine Brand Awareness, also Markenbekanntheit, die aber auch nur als Vorstufe dienen, um dann Abverkauf zu gestalten. Das heißt, wir kommen eigentlich immer zum selben Punkt. Und gibt ein paar Ausnahmen, sage ich mal, wenn man Kampagnen fährt, Marketingmaßnahmen, um seine Arbeitgebermarke zu stärken, da sind es keine Kunden, da sind es Bewerber. Das münzt man dann aus einer anderen Perspektive, es sind aber auch dann Abschlüsse halt in einem anderen Bereich. Aber die Grundidee ist eigentlich immer dieselbe. Und um diese, da kann man reverse engineeren, sollte man vielleicht auch tun, um zu gucken, was ist denn notwendig, dass wir, um bei dem Kundengewinn zu bleiben, was ist denn notwendig? Und da gibt es eine interessante Frage, die wir hier diskutieren sollten, ist nämlich die Frage, das interessiert nämlich jeden, wie kaufen Kunden eigentlich? Und wie kaufen Menschen heißt, wie kaufen Menschen? Das ist so der Punkt, weil Kunden sind gleich Menschen und wie kaufen Menschen? Lass uns da mal ein bisschen tiefer einsteigen.
Ja, nicht minder spannendes Thema natürlich. Wie kaufen Menschen oder wie muss Strategie und Taktik funktionieren? Also grundsätzlich übergeordnete Klammer wieder, wir müssen quasi ins Herz treffen und im Kopf bleiben. Menschen kaufen emotional und versuchen dann die Kaufentscheidung rational entweder sich selbst oder auch natürlich anderen zu erklären. Das heißt, worauf wir abzielen müssen, ist, wir müssen die Menschen auch emotional berühren, abholen und gleichzeitig, was extrem wichtig ist, wir müssen unsere Botschaften auch so einfach wie möglich transportieren. Es gibt diesen englischen Spruch, if you confuse them, you lose them. Das heißt, wenn du die Kunden vorweg schon mit zu viel Infos, zu viel rationalen Argumenten und Fakten verwirrst, dann verlierst du sie vorweg schon. Das heißt, wir brauchen kurze Botschaften, wir müssen Herzen berühren, auch mit Geschichten, um sie auf einer emotionalen Ebene auch abzuholen und letztendlich dann auch die Kaufentscheidung zu lukrieren. Wir nennen das auch witzigerweise in der Werbung auch eine sogenannte Aspirin-Taktik. Wenn ich jetzt kurz erkläre, was das ist, werden die Hörer die Nachrichten oder die Tagesschau in der Primetime und die Werbung anders sehen. Und das ist zum Beispiel, dass man sagt, wenn du den Menschen vorweg ein wenig Kopfweh bereitest und ihnen ein Problem vor Augen führst, dann kannst du ihnen nachher Aspirin wie warme Semmeln verkaufen. Um es einfach darzustellen, jede Spülmittelwerbung, jede Waschmittelwerbung beginnt in der Regel mit schmutzigen Kindershirts, schmutzigen Tellern, und endet am Ende mit strahlendem Glanz, wäscht nicht sauber, sondern rein und was auch immer. Und genau das ist dieser Leitfaden, wo man sagt, ich brauche einen Eye- und Mindcatcher, wo ich die Menschen abhole und gleichzeitig auch, wo ich sie berühre und nachher auch ihnen eine Lösung präsentiere. Und Apple ist da wie so oft auch ein Vorreiter. Ich weiß nicht, ob sich die Zuhörer und Zuhörerinnen noch an die Werbung des iPods erinnern können. Für die ganz jungen iPod, ein MP3-Player von Apple. Und Apple hat es damals geschafft, mit einem einzigen Song, einem einzigen Slogan, tatsächlich Leute emotional zu berühren, abzuholen, obwohl der MP3-Player jetzt keine neue Erfindung war. Es gab zig andere Marken, es gab den MP3-Player schon länger, aber ich weiß nicht, Max, kannst du dich erinnern, was war der Apple-Slogan für den MP3, für den Apple iPod?
Ja, ich meine, den du meinst, ist 1000 Songs in your pocket.
Ja, absolut. Es war nicht, wir haben den großen 5 GB, 10 GB MP3-Player mit so und so viel Speicher und was auch immer noch. Es war Einspruch, 1000 Songs in deiner Tasche. Und jeder wusste, wow, okay, 1000 Songs in meiner Tasche, cool. Natürlich kamen dann noch spezielle Designs in der Werbung dazu, aber die Botschaft war den anderen oder war den Mitbewerbern quasi um Lichtjahre voraus und war mit ein Grund, einer der Hauptgründe, warum dann der iPod auch wirklich so eingeschlagen hat, wie er damals in den Markt eingetreten ist. Also war ein absoluter...
Komplett. Ich erinnere mich noch an die Zeit, also als ich in der Schule war, da hatten wir irgendwann das Thema MP3-Player, das war einfach das Thema, du warst der Größte, wenn du so ein Ding hattest und ja. Ich erinnere mich noch, jeder hatte verschiedene Marken. Hat auch gar keiner auf die Marke des MP3-Players einen Wert gelegt, bis Apple kam mit dem iPod. So wie schnell einfach die Leute dieses Gerät gekauft haben und wie schnell Apple alle anderen verdrängt haben, das war echt interessant mit anzusehen. Das werde ich nie vergessen, das war ein, zwei Jahre, dann hatte jeder, der einen MP3-Player hatte, einen iPod. Da gab es gar keine anderen mehr.
Ja, dieses emotionale Abholen und dieses komplett Vereinfachen der Botschaften, um die Bedürfnisse der Leute zu erfassen. Das ist das absolut Wichtigste im Marketing. Also wirklich die Bedürfnisse, die Wünsche der Kunden zu erkennen und ihnen dann zu verkaufen, was sie wollen, klassischer Sales-Spruch, und dann ihnen aber gleichzeitig auch zu geben, was sie brauchen. Also am Anfang ist immer der Wunsch, was will ich mit diesem Produkt für mich erreichen, und das ist auch immer die spannende Frage, die ich in vielen Keynotes stelle: Was verkauft Werbung? Und die Antwort ist, kommt oft wie aus der Pistole geschossen: Werbung verkauft ein Produkt natürlich oder meine Dienstleistung oder was auch immer. So, nein, Werbung verkauft das alles nicht. Werbung verkauft den Wunsch der Kunden, einen Zustand zu erlangen. Also, was wollen Kunden sein? Wollen sie Prestige? Wollen sie ihr Problem gelöst haben natürlich, also immer die Lösung dazu und diese Emotion, das ist das, was Werbung wirklich verkauft. Und dann kommt das Produkt, was den Kunden oder den Kundinnen genau das gibt. Das ist so quasi das Resümee von dem Ganzen.
Absolut, ja. Genau das ist es nämlich auch. Ich unterscheide hier zwischen zwei Perspektiven grundsätzlich. Also wir haben einmal den Problemlösungsaspekt und dann, wo man sich auf das Problem fokussiert wird und dann auf den Desire, auf den Wunsch. Also Problemlösung, vielleicht kennst einige auch sowas wie ein PATH-Framework, Pain, Initiate und Solution, wo mit dem Schmerz angefangen wird, ein Problem, dann wird das verwerkt und dann wird eine Lösung präsentiert. Das ist im B2B-Copywriting oft ein Fall, im B2B-Marketing, weil Unternehmen und Anbieter haben Probleme und wollen eine Lösung. Wenn man denen diese Probleme einmal präsentiert, oder auch um das Beispiel, das hervorragende zu nennen, was du gerade genannt hast, die Spülmittelwerbung und ein dreckiges Kinderschwert, das ist erstmal ein Problem. Und dieses Problem kann man jetzt erstmal so stehen lassen, oder man geht nochmal tiefer rein, wie nervig das ist und wie schwer das alles ist und so weiter, dass man einfach emotional diesen State nochmal auflädt, um dann eine Lösung zu präsentieren. Also das klassische Modell.
Absolut.
Bin ich aber... Ist auch eine der effektivsten Methoden. Auf der anderen Seite, das geht jetzt ja mit Rolex nicht. Eine Rolex verkauft dir kein Problem. Diese verkaufen dir einen reinen Wunsch, eine Illusion, weil kein Mensch hat ja ein Problem, weil er keine Rolex hat. Aber man will eine Rolex, um Prestige, Status, Zugehörigkeit, Anerkennung. Das sind dann die emotionalen Parameter. Die werden jetzt nicht direkt angesprochen hier, du hast keinen, also niemand, keine Rolex-Werbung zeigt irgendjemanden, der das alles nicht hat. Aber die Bildsprache und generell alles ist darauf ausgelegt, dass wenn du eine Uhr hast, genau das erreichst. Und das ist der Punkt, wo ich immer unterscheide zwischen zwei verschiedenen, gibt sicherlich auch noch mehr, aber zwei große. Einmal den Desire-Fokus und den Pain-Fokus.
Absolut, absolut korrekt. Also gerade bei der Zeit oder bei den Uhren holen die auch ab mit stilgerechter Kommunikation, weil eine Uhr zeigt die Zeit an. Damit ist das Thema auch schon durch. Machen wir noch den Datumstag und die Mondphasen, wenn es jemanden interessiert. Aber wenn ich dann wirklich auch die Rolex trage, dann trage ich per se keinen Zeitmesser oder Zeitanzeiger, um es rudimentär zu sagen, sondern ich trage diese ganze Brandstory an meinem Handgelenk, was hinter der Marke Rolex steht. Und noch dazu zeigt sie mir die Zeit richtig an. Also das ist genau dieser Ansatz, diesen Desire-Ansatz, wo ich sage, da ist viel mehr dahinter, wie zum Beispiel nur eine Uhr. Also genau das verkauft auch Werbung. Aber ich muss vorher wissen, welche Wünsche nach Prestige, nach Anerkennung, nach Stil oder was auch immer meine Zielgruppe hat. Und wenn ich sie weiß, das ist eben dieser empirische Teil des Marketings, das strategische, dann kann ich genau diese Personen auch abholen mit Botschaften, mit bestimmten Botschaften. Also das ist genau dieser Ansatz, wo man sagt, ja, verkauf ihnen, was sie wollen.
Richtig, verkauf ihnen, was sie wollen, aber gib ihnen, was sie brauchen.
Ja.
Und dafür muss man sich sehr intensiv eben mit seiner Zielgruppe auseinandersetzen. Also man muss sie wirklich gut kennen, um genau solche präzisen Botschaften entwickeln zu können. Weil wenn das eben nicht der Fall ist, dann kann man das eben nicht bauen. Also das muss man wirklich sich intensiv mit denen beschäftigen und verstehen wollen, warum ist das so und vor allem, was wollen die eigentlich?
Und absolut.
Das können Luxusmarken hervorragend. Ich denke, die können das besser als die meisten anderen, eben weil sie auf diesem Level spielen. Und das macht es eben aus. Und ich habe gestern zum Beispiel ein Video gesehen, wie die Feder von einem Montblanc-Füller produziert wird.
Ja.
Das Video war sehr schön gestaltet, einfach mit dem, es sind 35 Schritte, jeder wird dann noch einmal von den Menschen kontrolliert, um zu präsentieren, wie viel Wert die auf Qualität legen und Nuancen. Und für jemanden, der sich für diese Schreibgeräte interessiert, ist in der Regel das Gleiche interessant, weil du kaufst keinen Montblanc Füllfederhalter für über 1000 Euro, wenn du dich nicht intensiv mit dem Thema Schreiben auseinandersetzt und da auch ein Faible für hast. Solche Leute interessieren sich halt genau für so einen immensen Detailanspruch und Qualitätsanspruch und brauchen das. Sonst würdest du kannst die nicht einfach irgendwo hinstellen und sagen, hier kauf. Das muss über ganz andere auch Identifikatoren stattfinden, dass jemand sich für sowas interessiert und sagt, ja cool, kaufe ich. Das ist einfach ein wichtiger Aspekt dabei. Das hast du in vielen Luxusmarken ebenfalls so. Also dieses Verständnis, und das haben die sich ja auch erarbeitet, wie man den Kunden, die Zielgruppe versteht, das ist wirklich essentiell, also das ist extrem wichtig.
Absolut, also es beginnt wirklich bei der Definition, wer ist meine Zielgruppe, und selbst damit ist es nicht getan, weil ich habe eine Zielgruppe zum Beispiel Senioren, 65 plus, aber auch da gibt es verschiedene, wir nennen das auch Personas, weil die pensionierte Frau aus Niederbayern mit 65 völlig anders tickt als der pensionierte Wirtschaftsanwalt mit 65 in München. Also das ist, auch hier muss ich meine Zielgruppe in bestimmte Personas teilen, und je detaillierter ich sie letztendlich definiert habe, desto einfacher ist es dann am Ende, sie mit Botschaften auch emotional abzuholen, weil ich genau weiß, also wie die tickt, diese Person in dem Fall. Also richtig, da gehen wir schon sehr gut oder sehr stark ins Detail in diesem Strategiepart, weil es danach essentiell ist, auch die so genau zu kennen, weil sonst haben wir wieder die Gießkanne, wo 60%, 70% des Budgets einfach verpufft, weil wir halt die Persona nicht genau abholen.
Ja, genau. Und Streuverlust wollen wir natürlich reduzieren.
Absolut.
Auf der anderen Seite ist ja für die Persona einmal das Emotionale als auch das Rationale wichtig. Weil klar, die Emotionen, das ist das Erste, die vergehen relativ schnell und dann fängt ja die Ratio an, den Kauf irgendwie rational zu rechtfertigen. Oder wenn man noch nicht gekauft hat, die rationalen Argumente werden dann erwogen. Macht es Sinn, dass ich den jetzt kaufe oder nicht? Bleiben wir beim Montblanc-Stift. Was ist rational gesehen noch der Punkt? Okay, der kostet nicht mehr eine Menge Geld, aber auf der anderen Seite ist eine gute Qualität. Ich habe den oft bei Vertragsunterschriften. Das heißt, es macht mein Image, es erhöht mein Image ein bisschen. Ich habe vielleicht den Effekt, dass das gutes Licht auf mich wirft und gegebenenfalls bringt mir das was in meiner Karriere. Ohne Emotion, einfach rational runter zu kalkulieren, kommt ja dann danach. Aber man muss eben beide Aspekte, wie du es auch vorhin gesagt hast, im Herz treffen, aber im Kopf bleiben, muss man abwägen. Um ein einfaches, greifbares Beispiel zu nehmen, Spülmittel. Ja klar, das muss auch rational irgendwie sinnvoll sein, dass man das kauft, nach dem Motto, okay, damit kann ich eben schneller was waschen, damit spare ich mir Zeit und es wird einfach angenehm. Auch wenn man niemand denkt ja jetzt, cool, irgendwie abwaschen oder sowas. Ja. Aber die rationalen Effekte kommen dazu. Und wenn man beides miteinander verbindet, ist es extrem wichtig. Gerade im B2B, wo es dann um Buying Center geht mit größeren Unternehmen. Klar, man hat den einen, mit dem man gesprochen hat, emotional abgeholt. Aber gerade da nochmal rational nochmal mehr Fokus zu setzen, weil er das ja dann anderen Ansprechpartnern oder im Buying Center den anderen Mitarbeitern präsentieren muss, die dann nur aufhand von rationalen Fakten entscheiden können und dieses Emotionale vielleicht gar nicht so sehr mitkriegen, ist hier der Fokus nochmal viel, viel wichtiger als im B2C.
Absolut, absolut. Also da bin ich ganz deiner Meinung. Also Fakten sind wichtig. Wir denken in Zahlen, aber fühlen tun wir in Geschichten und wirklich in Wünschen und Emotionen. Also das
bindet ja langfristig dann auch die Kunden. Also ne, das ist ja die Königsdisziplin, dass man mit emotionalen Geschichten die Kunden langfristig an sich bindet. Und zwar so, dass sie auch gegebenenfalls sagen, auch wenn Konkurrenz X besser ist, möglicherweise rein auf den Fakten, trotzdem bei einem bleiben, weil sie diese Bindung haben. Das ist ja der Punkt, den jedes Unternehmen will. Apple hat das hervorragend geschafft.
Ja,
möglicherweise gibt es ja andere Produkte, die gut sind oder vielleicht sogar besser in manchen Disziplinen, aber diese Bindung durch die emotionalen Geschichten, die sind einfach da.
Ich kann das von meiner Kindheit auch sagen. Also grundsätzlich sagen wir, gute Marken bekommen Kunden. Good brands get customers. Und großartige Marken bekommen Fans. Great brands get fans. Und für mich, ich war leidenschaftlicher Fußballer in meiner Kindheit, Jugend. Und ich wurde natürlich mit der deutschen Marke für Fußball Adidas groß. Und für mich wäre es undenkbar gewesen, einen Puma-Schuh zu tragen, aus der gleichen Unternehmerfamilie stammend sozusagen. Aber Adidas konnte diese Geschichte spinnen. In meinem Alter WM 86, Maradona, Deutschland, Tango, der Fußball, alles war Adidas. Und Adidas hat diese ganze Geschichte für mich also wirklich perfekt inszeniert gehabt. Und genauso wie es aber auch Puma, weil Maradona war witzigerweise Puma-Spieler, Puma-Schuhspieler. Aber für mich hätte es nur Adidas gegeben, weil das dieses ganze Paket so gepasst hat. Also dieses Emotionale. Und das begleitet mich auch bis heute. Also das wird mich auch mein ganzes Leben wahrscheinlich nicht mehr loslassen. Aber genau das schaffen große Marken mit emotionalen Geschichten Kunden anziehen und auch binden. Und da, egal ob es Adidas ist, Mercedes, BMW, Nike, Apple, jede oder Red Bull, österreichische Topmarke auch, jede große Marke kann das, aber es wird oft übersehen, wie viel Arbeit und wie viel strategische Vorbereitung da im Hintergrund wirklich abläuft, jeden Tag.
Und vor allem auch, in welchen Zeiträumen teilweise gedacht wird. Ich nenne mal noch zwei weitere Beispiele, ein positives, ein negatives. Porsche. Ja. Porsche ist ein Paradebeispiel dafür, das hat man im Kinderzimmer gehabt und diese Form allein ist einzigartig. Und die Kinder, die in ihrer Kindheit eben mit Porsche zu tun hatten, wollen in der Regel auch im späteren Porsche. Ich erinnere mich noch immer, wenn ich einen Porsche gesehen habe, in echt, da habe ich wirklich, ich will das auch irgendwann. Ja, und das ist nach wie vor, sicherlich kann man mit einem Ferrari oder einem Lamborghini zeigen, dass man mehr Geld hat, aber es interessiert mich nicht. Ich will einfach einen Porsche, weil ich das Auto toll finde.
Ja, absolut.
Was ich neben Porsche noch toll finde, übrigens, kleine Randnotiz, einzige Marke der Welt, die es geschafft hat, stell den ersten 911er neben den neuesten, du siehst, es ist das gleiche Auto, nur halt entwickelt. Das hat keine Marke der Welt geschafft, so eine konsistente Designsprache, die Charakteristik ihres Autos beizubehalten. Finde ich toll. Zweites Beispiel mit Kundenbindung, das ist natürlich eher negativ, ist McDonald's. McDonald's macht mit den Happy Meals keinen Gewinn. Es geht ausschließlich darum, die Kinder mit diesen Spielzeugen emotional an die Marke zu binden, dass A, die Eltern dort immer wieder hinkommen und die Eltern sind dann der Hauptfaktor für den Umsatz, aber die Kinder später auch. Jetzt kann man sich natürlich streiten, weil McDonald's steht ja jetzt nicht gerade für gesundes Essen, wie gut das ist, deshalb eher ein negatives Beispiel, aber auch rein aus Marketing-Sicht, McDonald's hat das Spiel Marketing komplett durchgespielt, brauchen wir nicht drüber reden, aber alleine aus Marketing-Sicht und wie lange, wir überreden, Kinder sind 6, 7 Jahre, wir reden hier von Jahren an Zeiträumen, bei Porsche von Jahren, weil ein 6-Jähriger, wann wird er einen Porsche bekommen? In der Regel nicht mal mit Anfang 20. Was für ein zeitlicher Aufwand und Versatz da stattfindet, aber trotzdem machen sich die Marken die Mühe, genau da zu denken. Und das ist wirklich extrem faszinierend, sich das mal vor Augen zu halten.
Absolut. Und da, um jetzt nicht zu autolastig zu sein, es funktioniert genauso vice versa auf der Luxus-Fashion-Seite. Also Chanel, wenn ich Chanel betrete, die Stores oder andere Luxusmarken-Stores, ich habe fast Coco Chanel an der Hand. Also dieser Spirit der Marke ist überall spürbar und das beginnt nicht bei den Luxusmarken. Lego zum Beispiel. Lego perfektioniert das. Du kannst in den Lego-Store in New York auf der Fifth Avenue genauso gehen wie in den Lego-Store in Rom oder München. Dieser Spirit ist omnipräsent in jedem Store. Und diese Brand-Story, diese Geschichten erzählen, das ist so quasi die Essenz des modernen Marketings.
Ja, definitiv. Viele sind da sehr, sehr, sehr gut drin. Noch einmal ein Beispiel aus dem Luxusbereich. Es gibt Videospiele, die spielen sehr viele jüngere Spiele. Und also Menschen. Es ist sehr beliebt mittlerweile, Videospiele zu spielen. Aus meiner Zeit damals war das noch ein bisschen besonders. Heutzutage ist es nichts Besonderes mehr.
Ja, wir waren Donkey Kong, also noch.
Ja, damals, ich hatte noch so die Zeit, wo, wenn du World of Warcraft gespielt hast, dass du dann irgendwie als Loser abgestempelt wurdest und bei Counter-Strike bist du dann irgendwie ein potenzieller Mörder. Heutzutage ist das alles ein bisschen lockerer geworden und das ist auch Frauen spielen viel mehr und auch Ältere noch. Aber es ist interessant mal zu beobachten, Balenciaga hat eine gesamte Welt von sich in Minecraft erschaffen. Das ist virtuelles Lego, wenn man das...
Ja, ich weiß. Ja.
Um halt diese Marke schon zu platzieren. League of Legends hat eine Kooperation mit Louis Vuitton, um spezielle Skins an Charakteren zu platzieren, um diese Marke schon hier in die Köpfe zu brennen. Weil die genau wissen, dass da sind unsere zukünftigen Zielgruppen, hier müssen wir präsent sein. Und das macht es einfach interessant, wenn man das mal beobachtet, wie stark das ist, um auch jetzt mal auf den Punkt zu kommen. Kommunikative Vorleistung. Diese Vorleistung, die viele Marken machen, um Kunden zu gewinnen, also Marketingmaßnahmen da immer auf Kundengewinnung, haben wir ja besprochen, ist exorbitant hoch geworden.
Ja.
Und das kann man auch im normalen Bereich mal machen. Also der Podcast hier ist ja auch eine Vorleistung in dem Sinne. Content auf Social Media ist ja auch ein. Man gibt mittlerweile sehr viel in die Vorleistung der Kommunikation. Alleine die strategischen Aufwände, die wir gerade besprochen haben, die taktischen Aufwände, weil, und jetzt kommt es, Kunden recherchieren mittlerweile sehr genau, bevor sie kaufen.
Absolut, absolut. Also
die haben ja mittlerweile Möglichkeiten, du hast Google, du hast YouTube, du kannst dir Reviews angucken, unabhängig, also wie wenig gekauft auch, Reddit kannst du dir anschauen, TikTok, Instagram, also du kriegst ja mittlerweile Eindrücke von Marken und Produkten auf verschiedensten Ebenen, bevor irgendwas gekauft wird, weil die Kunden haben auch viel, viel mehr Optionen. Wie viele gab es früher an Automarken? Klar, ungefähr wie heute. Es ist aber, die Unterschiede sind mittlerweile einfach da und viele Anbieter im Luxusbereich, was nehme ich? Gucci, Louis Vuitton oder gar nichts von beiden, ist es doch eher Saint Laurent oder Chanel. Es gibt immer verschiedene Optionen und auch im B2B, wo es dann noch ein bisschen schwieriger wird, wo das Vertrauen aufgrund von dessen, dass man die Dienstleistung gar nicht greifen kann. Man muss sich, B2B ist reines Vertrauen. Wenn das jemand nicht weiß, ich kann nie wissen, egal wie viel Case Studies, egal wie viel PR, es ist am Ende, ich muss demjenigen vertrauen, dass er mein Problem lösen kann. Sonst brauchen wir nicht kaufen. Und hier, gerade im B2B, wird so viel Recherche betrieben und teilweise nicht mal mehr, um zu vergleichen, sondern ausschließlich dafür, um einem Anbieter zu vertrauen. Es kann sein, dass jemand, und das kann ich aus meiner Perspektive bestätigen, ein Jahr lang dir auf LinkedIn folgt. Ich habe Kunden, die sind ein Jahr lang mir auf LinkedIn gefolgt. Ich habe die noch nie zuvor gesehen. Die haben nie kommentiert, nie geliked, stille Mitleser, die dann bereit waren, bei mir zu kaufen. Oder auch 6 Monate. Aber sie haben diesen Content konsumiert, haben meine Podcasts gehört, bevor sie bereit waren, mit mir zu sprechen.
Absolut. Also das ist ein sehr gutes Beispiel. Diese Voice of Value werde quasi zu einer Stimme von Wert für deine Zielgruppe. Wir nennen es mittlerweile dieses sogenannte Educational Marketing. Das heißt, du gehst sehr viel in Vorleistung. Du gibst deiner bestimmten Zielgruppe sehr viel Wert, sehr viel Know-how. Du hilfst ihnen schon vorweg, wenn sie es wollen. Sie suchen sie ja selbst. Das ist dieser Uses and Gratification Ansatz, wo wir uns die Inhalte im Internet ja auch selbst suchen. Gleichzeitig positionierst du dich, dein Produkt, deine Marke, deine Person, was auch immer, oder deine Dienstleistung, wirklich so, dass du sagst, du kannst mir vertrauen. Ich weiß, wovon ich spreche. Es ist ich habe hohe beste Qualität, ich bin eine vertrauenswürdige Quelle, ohne dass ich vorweg schon auf den Sales abziele, sondern das ist auch bewusst gesteuert, diesen Mehrwert zu bieten und selbst zu einer Stimme von Wert sozusagen zu werden. Also dieser Content, den ich da zur Verfügung stelle, positioniert mich schon so, dass wenn er dann genau diesen Bedarf hat, der Kunde, was auch immer, sich an mich erinnert und sagt, hey, das war wirklich toll, den habe ich verfolgt, das ist jemand, den ich vertraue. Und wenn ich das geschafft habe mit diesem Part, dann ist der Sales quasi die logische Folge daraus. Also das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, was im Moment immer wichtiger wird, dieses Educational Marketing, das aber große Marken im Hintergrund auch sehr stark selbst betreiben, mit dem Know-how, wohin es führt.
Genau, absolut richtig, ja.
Und wenn ich es dann noch emotional verpacke, also mit emotionalen Geschichten, dann bleibt das auch wirklich im Herz und im Kopf hängen und öffnet dann, witzigerweise dann letztendlich, wie wir es nennen, die Brieftasche. Und das funktioniert im B2C ebenso gut wie im B2B. Also um es vielleicht greifbarer zu machen für die Zuhörer, wir können im Online-Shop sagen oder auch im B2B-Online-Shop, wir sind schnell, wir liefern express. Das ist eine Aussage, die ist mit Fakten. Da gibt es keine Interpretation.
Genau.
Wenn ich das aber so erzähle, dass man sagt, wir haben in einer Nacht eine Hochzeit gerettet, weil das nun passende Brautkleid binnen 12 Stunden pünktlich bei der Braut ankam, dann ist das genau die gleiche Aussage, nur läuft in den Köpfen der Leser oder Hörer und Hörerinnen ein Film ab, dass man sagt, oh mein Gott, wäre der Super-GAU für die Braut. Hochzeit, Tag der Hochzeit oder ein Tag vor der Hochzeit, ich komme drauf, mein Kleid passt nicht, warum auch immer. Und da gibt es die Firma, die liefert binnen 12 Stunden. Es ist genau die gleiche faktische Aussage, wir sind schnell, wir liefern express, aber in einer Geschichte verpackt, die für potenzielle Kunden dann greifbar ist. Und da fühlt man es, da fühlt man fast mit. Was wäre gewesen, hätten die das nicht geliefert oder hätte die das Kleid nicht bekommen? Oh mein Gott. Und das ist genau dieses sachlich trifft Herz, wie wir es nennen. Also wie klare Kommunikation mit Storytelling emotional auch berühren kann.
Genau.
Das ist sehr spannend.
Die Mischung. Ich gehe hier noch nur kurz zu Rolex, weil das einfach ein Paradebeispiel ist und jeder kennt und die Marke resoniert. Wenn man sich die Texte auf der Rolex-Seite mal anschaut und die Bildsprache und in den Boutiquen, das ist alles emotional so aufgeladen, das gibt keine Steigerung mehr. Wenn es aber per Tabelle technische Daten ist, das Emotionale komplett weg, es ist das rein fachlich-technische, sachliche. Und diese Mischung muss man auch beobachten, weil es gibt einfach einen Punkt, da wollen Menschen dann wirklich die Fakten aneinandergereiht haben. Bei einem Tabellenblatt für die technischen Gegebenheiten von Schweizer Uhr, da interessieren die Leute sich nicht mehr, weil wenn die so weit sind, dann wollen die brauchen es einfach nicht mehr mit dem Emotionalen. Heißt hier dann nicht mehr mit Emotionen aufladen, sonst würde man die Leute auch verschrecken. Genauso wie im B2B. Man kann alles schön emotional aufladen, das sollte man auch tun, auch passend auf die Zielgruppe, ICP-Persona. Aber es gibt immer Punkte wie ein FAQ, wo ich, die Sektion ist ja häufig auf einer Seite, wo ich dann eher stark in die sachliche Zack-Zack-Zack-Richtung gehe, weil da wollen die Leute das wirklich kurz und knackig auf den Punkt bekommen haben. Wobei wir eine Sache nicht vergessen dürfen, B2B und B2C sind natürlich unterschiedlich. Wir haben viel längere Sales-Cycle, wir haben ganz andere Entscheidungen, wir haben ganz andere Budgets und Investitionssummen. Aber am Ende des Tages, ob im B2C oder im B2B, da sitzt ein Mensch, der eine Entscheidung trifft. Und da können wir nicht ignorieren, dass die Emotionen einfach da sind. Also niemand ist im B2B jetzt, kann ja keiner anders. Also klar, man hat immer noch diesen Business-Frame, aber so diese Hochzeitsgeschichte, du entscheidest dich ja nicht, jetzt bin ich privat, jetzt berührt mich die Geschichte und jetzt bin ich in meinem Business-Modus, jetzt berührt mich nicht, also das geht ja nicht.
So ist es, absolut, ja.
Deshalb ist es auch wichtig, im B2B zu verstehen, wie funktioniert meine Zielgruppe, meine Persona, mein ICP und gegebenenfalls, was ist auch meine Brand-Voice und wen ziehe ich an. Man kann natürlich sehr scharf kommunizieren und oder sehr bildhaft kommunizieren, weiß ich nicht, wir liefern schneller als der Blitz. Und wenn das jemand versteht, okay. Oder wenn man das, sag ich mal, stellen wir uns mal vor, wir haben eine Zielgruppe, die Star Wars gut kennt und auch resoniert und das mag. Wir liefern deine Webseite schneller, als Han Solo Greedo erschossen hat. Jeder, der die Szene kennt, wird sofort fühlen, boah, das ist ja schnell. Das geht natürlich nur bei den Leuten, die es verstehen. Was ich damit sagen will, man kann verschiedene Ebenen nutzen und sollte auch verschiedene Ebenen nutzen, um möglichst das Fachliche in emotionalen Stories zu verpacken, um die Menschen an sich abzuholen. Weil it's a people's game, Menschen kaufen von Menschen und alle Menschen haben Emotionen, außer Psychopathen, aber das ist dann wieder eine 4% Schnittmenge. Ist aber wichtig zu verstehen. Und das ist einfach der Weg heutzutage, wie es geht und wie man das macht. Das ist einfach ein wichtiger Fakt und das siehst du ja auch bei vielen neueren B2B-Dienstleistern, die hauptsächlich emotional agieren und damit, also Verkaufspsychologie kann man das ja auch nennen, hervorragende Ergebnisse erzielen. Ob die dann am Ende die Leistung erbringen und die Kunden wirklich voranbringen, steht auf einem anderen Blatt. Aber die Botschaften resonieren so stark, was man davon halten mag, spielt keine Rolle, dass die Leute das glauben. Und was ich auch oft beobachte, um auf die Emotion nochmal zu gehen, was gut funktioniert, ist FOMO. Fear of Missing Out. Also haben wir gerade am Anfang darüber gesprochen. Ein Problem erschaffen, Aspirin-Prinzip, um dann die Lösung zu verkaufen. Ein Beispiel, was ich mittlerweile sehr häufig sehe, auf YouTube bei Business Coaches, ist, es wird mit der Matrix argumentiert, dass unser System eine Matrix ist. Und du musst jetzt in den nächsten 10 Jahren ausbrechen, sonst schaffst du es nicht mehr. Das heißt, die wird mit der Angst gespielt. Es werden natürlich auch plausible Plausibilitätsargumente und auch ein paar Fakten eingestreut. Vieles ist aber einfach nur These. Aber diese emotionale Geschichte, weil was anderes ist es nicht, resoniert so stark, dass viele aus diesem Angstmomentum raus agieren. Man kann darüber halten, was man will. Es ist dunkle Psychologie. Es funktioniert aber hervorragend. Würden die das nicht machen, hätten die wahrscheinlich keine Kunden. Und hier sieht man ganz klar, auch im B2B ist die emotionale Fokussierung mittlerweile extrem wichtig. Okay. Weil, das ist nämlich ein nächster Punkt, den wir mal ansprechen können. Es gibt mittlerweile, Zehntausende von Anbietern, die auf dem Markt um dieselbe Anzahl der Kunden buhlen. Es werden ja nicht mehr Kunden, aber es werden immer mehr Anbieter.
Absolut, absolut. Also genau da setzen dann wirklich erfolgreiche Unternehmen an und Marken, also unabhängig welche Größe, wirklich auch in dieses Educational Marketing zu gehen, das Vertrauen aufzubauen und wenn dann der Bedarf ist, ist mein Vertrauensvorsprung schon so groß, dass sich dann der Kunde, egal ob B2C oder B2B, schon sehr auf mich fokussiert hat. Das ist eines der Schlüsselprinzipien jetzt aktuell im Marketing, die auch wirklich schon vorweg an das Unternehmen, die Dienstleistung oder an die Marke emotional zu binden. Und sagen, okay, der Content interessiert mich, ich folge dir, ich brauche es im Moment zwar nicht, aber es ist immer wieder interessant zu lesen, was du zu sagen hast, was du anzubieten hast oder was sich gerade tut bei euch. Und der Tag kommt in der Regel dann, wo man dann sagt, ja, ich habe tatsächlich einen Bedarf und wenn ich es nicht für mich selber benötige, dann bin ich auch einer der Multiplikatoren, der diese Marke auch weitererzählt. Sei es Stammtisch oder im Sportverein oder beim Golfen oder in der Familie. Also diese ganz wichtige emotionale Bindung an die Marke ist sehr viel Arbeit auf der einen Seite im Vorfeld, aber wenn es dann funktioniert, dann bekomme ich statt Kunden wirkliche Fans, die mich auch weitertragen im Herzen. Das ist sehr, sehr spannend, auf der einen Seite herausfordernd, aber letztendlich essentiell. Und ganz wichtig auch für Unternehmer, die zuhören, wird oft vergessen, Qualität ist kein Verkaufsargument mehr. Qualität wird vorausgesetzt.
Richtig. Das ist ganz wichtig. Das kann man natürlich subtil einfließen lassen.
Ja.
Sollte man auch, wenn man dafür steht, weil, also ich persönlich, wenn ich, und das gibt, ich kann ihn nicht verlinken, aber ich müsste es mal machen, ein bisschen recherchieren. Es gibt Studien, aber schlag mich tot, es kann auch sein, dass ich das vertan habe, aber ich meine, es gibt Studien, aber jedenfalls ist meine These und meine Beobachtung, Unternehmen, die ein hochwertiges Branding haben, das heißt, die Marketingkampagnen sind visuell und kommunikativ insgesamt sehr ansprechend auf einem hohen Niveau, haben in der Regel, bieten die auch gute Qualität. Das leitet man davon ab. Während das, wenn Unternehmen das nicht, keinen Wert darauf legen, das tatsächlich nicht der Fall ist. Und es wird sogar so weit gegangen, dass man Korrelation hergestellt hat zwischen Webseiten von Unternehmen und der Mitarbeiterzufriedenheit, ganz skurril, dass die Unternehmen, die eine gute Webseite hatten, eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit hatten, während die, so statistisch gesehen natürlich nicht alle, das kann man nie so auf einen Haufen packen, wegen die keine gute hatten, weniger. Und ich denke, das liegt einfach daran, ein Unternehmen, was wirklich Qualität bieten will und das auch nach außen tragen will, strahlt das automatisch aus, auch im gesamten Bereich der Kommunikation auf allen Kanälen.
Ja.
Und das spürt man einfach sehr, sehr schnell und sehr stark, während das bei Unternehmen, die das eben keinen hohen Wert darauf legen, merkt man das auch. Finde ich persönlich, ist so ein ganz cooler Ansatz. Ich bin super visuell veranlagt. Ich bin da, ich nenne das immer spaßeshalber fast ein autistisch, aber du kannst mir eine Website geben, Thomas, wo da sind Testsieger und Zertifikate und Referenzen. Wenn die Seite hässlich ist, kannst du mir noch so viele Bewertungen, interessiert mich nicht. Gib mir eine Website, die clean ist, die mich visuell anspricht, also minimalistisch hochwertig. Ich brauche keine Testimonials, keine Referenzen, keine Siegel. Die Kaufbereitschaft ist alleine durch das Visuelle höher. Ich bin sehr schlimm, was das angeht. Aber ich weiß, weil wir Menschen alle sehr visuell sind, dass es bei vielen jetzt vielleicht nicht so extrem ausgeprägt, aber doch ausgeprägt ist und ich das immer wieder auch bei mir höre, wenn ich mit Interessenten spreche, dass die visuelle Bildsprache, die ich A in meinen Bildern habe, als auch die Art und Weise, wie ich schreibe, diese Klarheit, dass die tatsächlich dafür sorgt, dass sie dann bei mir sitzen. Das sagen die mir.
Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Also es ist extrem wichtig und du wirst auch bei vielen Marken sehen, ab einer gewissen Preisklasse ist Qualität Grundvoraussetzung.
Ja.
Wenn ich ein Billigsprodukt über asiatische Online-Shops kaufe, kostet mich mit Versand aus woher auch immer von der Weltkugel 10 Euro, dann sind wir so gepolt und sagen, okay, kannst du nicht mehr erwarten.
Ist okay. Ja, richtig. Das muss ich selber auch eingestehen. Ich habe immer so
LED. Ja, ist so.
LED habe ich mir so Streifen gekauft. Die haben 15 Euro und ich habe schon die Erwartungshaltung, mein Gott, wenn die nach einem Jahr kaputt gehen, dann war es okay, weißt du? Ja.
Und wenn man im Vorfeld mit dem Gedanken kauft, ich kaufe Qualität. Flugreisen. Klassisches Beispiel. Billigfluglinie, Standard, staatliche Fluglinie. Gleiche Destination, Standard, staatliche Fluglinie, in der Regel 3, 4, 5 Mal teurer. Man bucht die staatliche Fluglinie und aus gewissen Gründen, Qualität, okay, wir wissen, bei den Billigfluglinien, jedes Cola, jedes Mineral für die Kinder und so weiter kostet. Wenn dann bei der Billigfluglinie, und da nenne ich jetzt auch bewusst keine Namen, etwas passiert, denken wir menschlich, hätte ich die andere Fluglinie genommen. Und damit ist das Thema durch. Kannst du nicht mehr erwarten, selber schuld, wolltest ja auch unbedingt sparen, was auch immer. Passiert manchmal, ist nicht die Regel. Wenn bei der staatlichen Fluglinie, die deutlich teurer ist, etwas passiert, ist das negative Erlebnis um ein Vielfaches höher, weil wir als Menschen extrem enttäuscht werden, einen höheren Preis bezahlt zu haben und eigentlich das gleich Schlechte, vermeintlich gleich Schlechte bekommen zu haben wie bei der Billiglinie. Das ist extrem spannend nachvollziehbar, wie stark die Kritik bei den, zum Beispiel bei der staatlichen Fluglinie ist, weil das hier nicht toleriert wird. Weil wir hier sagen, hier wäre die Qualität Grundvoraussetzung und wenn dann die Linie das nicht erfüllt, dann ist der Kunde also gnadenlos. Dann kommen wir in den sogenannten Krieg der Sterne mit den Bewertungen. Das ist ebenso wie bei den Hotels. Also ab einer gewissen Klasse erwarten wir das und dann muss die Marke das auch liefern können.
Das heißt, die Erwartungshaltung ist extrem hoch und die Toleranz für kleine Fehler ist super gering. Das ist je teurer. Das ist einfach so. Das merke ich auch selber.
Ja.
Bleiben wir mal bei dem ganzen, bei den staatlichen zum Beispiel. Da gibt's ja auch Unterschiede, klar. Aber ich nenne mal den Namen. Das ist ja auch nicht weiter schlimm. Ich war Business Class Swiss Airline. Fand ich super, 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 super. Da war ich Lufthansa. Auch gut. Aber es war nicht so gut. Es hat mich enttäuscht. Weil ich die Erwartungshaltung der Swiss hatte und dachte, eigentlich sind die auf selben Level. Also ich meine damit nicht die Mitarbeiter. Alle geben sich Mühe, die sind alle.
Ich verstehe, was du meinst. Das ist
einfach so. Und das hat mich einfach enttäuscht. Und ich dachte mir so, will ich das nächste Mal nochmal mit der Lufthansa fliegen oder sage ich, nee, Swiss Airline, weil ich habe da keine Toleranz. Wenn ich in der Economy bin, ist es mir egal, weil es ist eh überall gleich. Da habe ich diese Erwartungshaltung nicht. Und deshalb, ich kann das absolut nachvollziehen und auch in Hotels, wenn ich einen, das hatte ich auch schon, ein Hotel, wo ich nicht viel Geld ausgebe, ja mein Gott, dann ist es eben nicht perfekt, dann steht dir das nicht. Aber wenn ich wirklich, wirklich ein gutes Hotel oder Restaurant, dann steht der Salzstreuer falsch, ich denke, was ist das hier? Warum steht er so?
Ja, es ist überspitzt gesagt, aber es ist vollkommen richtig. Also, und dann wird der Konsument, egal ob B2B oder B2C, dann gnadenlos, weil man sich selber quasi die Niederlage eingestehen muss. Ich hätte es ja auch günstiger haben können, dann hätte ich es toleriert. Dann kannst du nichts erwarten. Ich war vorweg vielleicht so blöd und habe gesagt, ich habe mich fürs Teurere entschieden und kriege aber das gleiche miese Angebot. Dann ist es so, dass man sagt, da ist es eine interne Markengeschichte. Also ich muss meine Versprechen oder meine Erwartungen, die muss ich kennen von den Kunden und ich muss sie erfüllen können. Das ist auch mindestens ebenso essentiell. Also deshalb ist die Qualität aber einer gewissen Klasse und diese Klasse ist nicht Luxusklasse. Das ist wirklich, also beginnt im unteren Durchschnitt, wo man sagt, okay, wir gehen davon aus, dass wir Qualität kaufen. Und da darf ich jetzt nicht das Unternehmen und das Marke Qualität als USP, also als dieses Alleinstellungsmerkmal ansehen. Das ist es nicht beim Kunden. Das wird vorausgesetzt. Und je höher, hochwertiger und luxuriöser das Produkt ist, desto mehr setzen wir es voraus. Ich werde mit meinem Autohändler nicht über die Qualität eines BMW, um es jetzt eine Marke zu nennen, sprechen. Ich habe das auch nicht vor. Ich spreche aber mit ihm über Freude am Fahren. Ich möchte bestimmte Leder vielleicht oder Farben, ich möchte bestimmte Alufelgen, was auch immer. Aber die Qualität, die steht nicht zur Debatte. Und er argumentiert auch nicht mit der Qualität. Also, und das beginnt beim Nike-Schuh und endet bei der Rolex oder noch darüber hinaus. Also, das ist nichts und da wird Marketing auch falsch verstanden. Wir sind qualitativ so gut, wir haben ein so gutes Service und wir sind ein wenig günstiger, das sind keine Argumente, weil ich muss sie auch benennen, wenn ich sie aufs Tablet bringe. Also was ist das Service? Was ist das Service? Wenn ich sage, wir haben den besten Service, dann unterbreche ich die Workshops so oft, wenn ich jetzt 10 fremde Firmen hier in den Raum hole, erzählen mir alle 10, wir haben das beste Service. Aber keiner macht es mir für mich greifbar. Und genau das ist das, wo ich das sage, ich muss das in Geschichten packen. Ich muss innerhalb von einem Satz, ich gebe meinen Kunden oft nur 5 bis 10 Sekunden, sagen können, wer ich bin, was ich mache, wie ich es mache, warum ich es genauso mache und am Ende, warum der Kunde eigentlich nur bei mir kaufen kann. Wenn ich das jetzt abschließend sage für unsere Werbeagentur, ich nenne das immer das Beispiel, sage ich, die Ideas for You ist eine Werbe- und Kommunikationsagentur, die begeisterte Kunden Umsatz und Gewinn bringt. Punkt. Das sagen nicht wir, das sagen unsere Kunden. Ist auf der Homepage nachvollziehbar, wer das sagt. Das ist im einen Satz, ist alles gesagt. Und genau das ist diese Essenz, die man herausfiltern muss, um gleichzeitig auch ein Kopfkino beim Kunden zu verursachen, dass er sagt, wenn ich die buche, könnte ich am Ende des Tages wirklich auch begeisterte Kunden haben. Sein Traum, die mich auch noch weiterempfiehlt. Also das ist dieses Gesamtpaket, was da stimmen muss.
Absolut, ja. Und da hast du gerade was Interessantes angesprochen, wovon ich mega überzeugt bin, und zwar Klarheit überzeugt.
Ja.
Weil heutzutage, das war schon immer so, aber heutzutage ist es noch viel, viel schlimmer. Die Menschen haben eine immer geringere Aufmerksamkeitsspanne und auch immer weniger Zeit. Also wir haben nicht weniger Zeit, weil 24 Stunden haben sich nicht geändert, aber die Menschen haben so viel Ablenkung, dass die wahrgenommene Zeit, also die Zeitfenster, die werden einfach geringer. Niemand hat Lust auf Floskeln, keiner hat Lust auf Buzzwords, wo man erst einen Duden aufschlagen muss oder ChatGPT-Fragen heutzutage, und auch keiner möchte ein Essay legen. Das heißt, Klarheit überzeugt. Du hast gerade sehr klar gesagt, was ihr macht und was man davon hat. Und wenn man das mal überlegt, Klarheit kann man einerseits in der sprachlichen, textlichen Kommunikation bringen, was sehr viele Marken, die das Spiel verstanden haben, auch so machen. Man erkennt, je luxuriöser, teurer, desto weniger Worte und je weniger Ablenkung. Dann gibt es nur noch Text, Bild, aber keine grafischen Elemente, keine Kreise, Dreiecke, was auch immer da heutzutage alles in Vorlagen gibt. Das gibt's nicht mehr. Und meistens sind auch die Schriftarten relativ ähnlich. Irgendwelche Sans-Serif-Schriften wie Helvetica oder ihre 50.000 Klone. By the way, ich mag die Schriftart sehr gerne. Das ist keine Abwertung. Aber Klarheit ist super wichtig, weil nur jemand, der versteht, was ein Anbieter macht, B2B beispielsweise, und was er bekommt und warum, wird auch die Sicherheit haben, überhaupt Vertrauen aufzubauen. In dem Moment, wo ich nicht verstehe, was jemand macht, kann er mir so viel erzählen, wie will. Ich verstehe es ja immer noch nicht. Und wie soll ich jemandem vertrauen, wenn ich nicht verstehe, was der macht? Geht nicht.
Absolut. Kann
nicht. Ja, ja. Deshalb ist Klarheit so wichtig. Und Klarheit heißt, erstmal eine innere Klarheit haben. Was willst du als Person oder als Unternehmen? Und diese dann nach außen zu tragen, in deiner Kommunikation, textlicher Ebene, deiner visuellen Präsentation, weil das am Ende wirklich überzeugt. Und das ist sehr wichtig, finde ich persönlich auf der Ebene, immer zu verstehen, warum ist Klarheit so wichtig? Und das merken wir tatsächlich bei unseren Kunden, weil wir das immer eintrichtern und reinbringen, diese Klarheit in die gesamte Kommunikation, dass das am Ende das ist, was verkauft. Sei das nun, dass jemand auf die Seite geht von einem Kunden und sich ein Gespräch bucht und dieser dann in einem Gespräch durch Klarheit überzeugen kann, was nicht der Fall war. Und viele wissen das auch. Die sind gut in ihrem Beruf und die kriegen das auch gut alles hin, aber sie kriegen es halt nicht klar auf die Punkte, weil sie sich nie damit beschäftigt haben. Und das ist ein Problem, was mehr Leute haben, als man sich eigentlich eingestehen will. Aber es ist extrem wichtig. Und das ist eben einer der wichtigsten Effekte, weil man diese Klarheit dann auch noch mit einer emotionalen Ebene verdient. Storytelling, eine klare Story, wo dann wirklich, das ist dann wirklich ein sehr, sehr, sehr effektiver Part. Und wir haben jetzt viel darüber gesprochen, sehr tief in die Materie eingestiegen, um das nochmal zu wiederholen am Ende. Marketing hat immer das Ziel, dass wir Abverkäufe generieren, dass wir Interessenten generieren, die dann vom Vertrieb, vom Sales zu Kunden gemacht werden oder im B2C, dass sie direkt kaufen. Das ist eigentlich der Punkt. Nach hinten raus, darum geht es am Ende des Tages. Das heißt, Kreativität alleine reicht nicht, es braucht eine Strategie, es braucht einen klaren Plan, es braucht wirklich harte Maßnahmen, um das zu erreichen, langfristig sich den Herausforderungen des verändernden Marktes, der verändernden gesellschaftlichen Bilder. Das sind viele Faktoren, die da reinkommen. Deshalb ist es eben nicht so einfach. Man muss sich ständig anpassen. Als Beispiel, KI disruptiert die gesamte Branche. Da muss sich jeder anpassen. Wirtschaftliche Lage wird schwieriger. Muss sich jeder anpassen. Um zwei zu nennen, gibt noch viel, viel andere Punkte, die wir ansprechen könnten. Aber es muss es nicht. Und um das überhaupt alles machen zu können, braucht man KPI. Das heißt, weil du auch, das ist wichtig, was du gerade gesagt hast, vor 40 Minuten gefühlt, wir haben Kosten. Marketing kostet Geld und nicht zu wenig. Wir müssen Geld ausgeben, brauchen mehr rein, damit der Return on Invest möglich hoch ist. Darum geht es. Es muss alle strategisch-wirtschaftliche Parameter haben, die erfüllt werden müssen. Und das ist am Ende, was viele Leute, Unternehmen weniger, aber gerade Marketinganbieter nicht richtig machen, dass sie auf Vanity-Metrics optimieren. Also Impressionen auf LinkedIn ist ein Beispiel. Ich meine, ja, das funktioniert, damit zu werben und dann kommen Leute auf einen zu, so verrückt es klingt. Aber am Ende sind die Metriken wie Impressionen, Likes etc. sind isoliert betrachtet irrelevant. Sind nur dann relevant, wenn man weiß, okay, X-Impression heißt Y-Leads. Das ist alles, was interessiert. Absolut. Wenn nicht, dann halt nicht. Und diese harten Fakten mal zu nennen. Und gegebenenfalls muss man sich eingestehen, dass ein ganzer Kanal zwar per se funktioniert, aber oder eine Kampagne, aber die Kosten einfach nicht gedeckt werden können und man sogar Minus macht, dann muss man hier gucken, wenn man das nicht gewuppt kriegt, dass man den Kanal gegebenenfalls einfach rausnimmt aus dem Mix, weil es keinen Sinn macht. Und hier ist es wichtig zu verstehen, auf unternehmerischer Sicht, es ist kein Selbstzweck. Marketing muss auf die wirtschaftlichen Ziele einzahlen. Das ist einfach so. Und auch hier, es kann immer mal sein, dass ein Kanal jahrelang funktioniert und dann nicht mehr. Facebook lief vor dem iOS 14 Update. Ich weiß gar nicht, wie lange ist denn das her? Ich glaube, auch schon fast 6 Jahre, ne?
Ja.
So. Lief auch hervorragend für jeden. Dann kam das Update, dann wurden die Privacy-Settings von den iPhones angepasst, Tracking ging nicht mehr so gut. Natürlich steigen die Preise. Und es kann sein, wenn man da schon so gerade mit einem minimalen ROI, aber auf Masse gesehen gut rausgekommen ist, jetzt nicht mehr gut, dass es nicht mehr funktioniert, wodurch man sich andere Strategien überlegen muss. Und hier alleine dieser kleine Punkt zeigt ja schon, wie komplex die ganze Marketing-Thematik ist. Und wir kratzen hier teilweise nur noch an der Oberfläche. Aber das ist einfach wichtig für die Zuhörer und Zuhörerinnen mal zu verstehen, dass Marketing eben nicht einfach nur so ein paar Bildchen und ein bisschen wir machen mal einen Post, sondern da steckt wirklich immense Arbeit hinter, Abwägung, die man auch ständig evaluieren muss und am besten auch in Quartalsmeetings mal überprüft, ob die noch auf die unternehmerischen Ziele einzahlen. Das ist ganz wichtig zu verstehen.
Absolut, gebe ich dir vollkommen recht. Also Stichwort KPI für Zuhörer, also Key Performance Indicators, quasi die Schlüsselzahlen. Und da gibt es Unmengen, Reichweite, Impressionen, Klickraten, Conversions, Return on Investment, was auch immer. Ich bin das noch extremer wie du. Ich breche das runter auf KG, gleich wie Kilogramm, leicht zu merken. Für mich ist die wichtigste KPI Kunden und Gewinn durch die Kampagne, durch die Maßnahme. Du hast es vorher erwähnt, wir bringen 10.000 Impressionen und 5.000 Likes weniger, als wenn ich 500 Likes habe und ich bekomme da wirklich Kunden. Das heißt, am Ende des Tages zählt, was habe ich für mein Marketing investiert und was habe ich am Ende für einen Gewinn gemacht. Und ich nenne es jetzt bewusst Gewinn und nicht Umsatz, weil ich kann sehr viel Umsatz machen, wenn die Ausgaben das dennoch überschreiten, dann ist der Umsatz obsolet, wertlos. Für mich geht es wirklich, wie viel Kunden habe ich gewonnen, wie viel Gewinn habe ich durch diese Kampagne lukrieren können. Das heißt, das ist für mich jetzt aus Erfahrung, dass ich auch unseren Kunden immer weitergebe, wirklich also der einzig wirklich wertvolle Faktor für das Unternehmen ist, am Ende des Tages oder während der Kampagne setzen wir uns laufend zusammen und sagen, okay, wir haben diese Leads, das passt. Ein Lead ist schon mal ein guter Beginn. Aber wir kennen beide das Inflationäre auf LinkedIn. Ich verspreche dir 10.000 Leads oder keine Ahnung, 10 Leads pro Woche.
Ja.
So, ja, es ist unfassbar, dass das nach wie vor funktioniert. Sage, ja, dann machen wir das so. Ich beteilige dich sofort, wenn das höchstqualitative Leads sind, mit einer unglaublich hohen prozentualen Summe, unüblich, dann ist das Thema durch. Ein Lead ist ein Telefonat, eine Anfrage vielleicht oder ein Termin. Aber ein Lead ist genauso wertlos wie jemand, der drüber scrollt, wenn ich ihn am Ende des Tages nicht abholen kann für einen Sales, für einen Verkauf.
Genau. Da habe ich sogar eine eigene Episode mit einer Dame gemacht, wo wir ausschließlich über Lead-Qualität, Lead-Quellen und Lead-Nurturing reden. Sehr interessant an der Stelle auch, weil das eben super wichtig ist. Die meisten können ja nicht mehr zwischen MQL und SQL unterscheiden, also Marketing-Qualified Lead und Sales-Qualified Lead. Für die, die es nicht kennen, es gibt Leads, die sind bereit, dass sie weiter mit Marketingmaßnahmen bespielt werden. Also die haben vielleicht sich in den Newsletter eingetragen, die brauchst du nicht anrufen, die müssen im Newsletter erstmal aufgewärmt werden. Und irgendwann kann man sie, wenn sie gewisse Touchpoints hatten, kann man sie dann vielleicht mal vertrieblich verarbeiten. Aber das muss man dann auch definieren. Wann ist jemand ein Sales Qualified Lead? Wann ist jemand ein Marketing Qualified Lead? Und auch hier nochmal, das stimmt. Was bringt dir? Und da sehe ich auch einige Anbieter, die protzen dann rum. Ja, hier ein LinkedIn Post, 300 Leads, 11 Kunden. also nicht mal Kunden, 11 Sales-Termine. Ich habe gar keinen Bock auf 300 Leads, wenn ich davon 11 Sales-Termine, was habe ich denn davon? Wie viel Zeit verplempere ich denn damit? Ich habe doch nichts davon. Qualitative Leads, wenig davon, also lieber weniger qualitative als viele unnötige, weil A, spart es mir Zeit, wenn ich ein Vertriebsteam habe, spart es denen Zeit. Es geht ja auch um Effizienz tatsächlich, weil jetzt kommt nämlich der spannende Punkt, wo du das gerade gesagt hast. Gewinn ist tatsächlich essentiell im Bereich Marketing. Muss man natürlich diskutieren, was ist die Marge generell? Gerade im E-Commerce-Bereich, wir reden immer von hohen Umsätzen. Wenn man aber E-Commerce ein bisschen kennt, 1 Million Umsatz ist im E-Commerce wirklich nichts. Ich kenne E-Commerce-Unternehmen, die machen 1 Million Umsatz. Da können sich die Geschäftsführer nicht mal ein Gehalt auszahlen, weil es einfach wieder reingeht. Das ist nichts für die. Die können nichts mitmachen. Je nachdem, welche Margen du hast, was auf Masse gesehen ist, etc. Alles stimmt, muss man natürlich gucken. Und hier fängt es auch wieder an. Was du gerade gesagt hast, Kunden und Gewinn, klingt erstmal einfach. Ist es das denn überhaupt? Nee, ist es nicht. Als Beispiel, man hat ja sowas wie ein Customer Lifetime Value. Also wie viel Geld lässt ein Kunde in seiner Kundenlebenszeit bei einem Unternehmen? Es kann sein, dass ein Kunde am Anfang, wenn man den einkauft, die ersten 3 Monate vielleicht auf Break-Even 0 kommt und ab dem 4., 5. Monat, wenn es ein Retainer-Modell ist, also monatliche wiederkehrende Einnahmen, dass es dann Sinn macht und ab da macht man Plus. Das heißt, man muss gucken, wie kriegt man sie hin. Im SaaS-Bereich ist es oft so, dass man dann versucht, diese Jahrespakete zu verkaufen, um das direkt drin zu haben, weil jemand, der auf monatlicher Basis abschließt, gegebenenfalls erst ab Monat 4 profitabel wird. Das muss man aber in seinem Marketing-Mix verstehen und gucken. Das muss man aber auch sagen, weil das Schlimmste, was einem passieren kann, ist es, Kunden einzukaufen. Das kann man ausrechnen, Cost per Acquisition. Der aber unter dem CLV setzt, das bringt ja auch nichts. Und das sind solche Faktoren, die muss man alle bedenken, bevor man mit Marketing angeht. Und je nachdem, wie erfahren dann der Anbieter ist oder eine Agentur, muss meiner Meinung nach eine gute Agentur in der Hinsicht beraten, okay, lieber Kunde, sieht folgendermaßen aus. Ihr habt einen Kunden, der hat den durchschnittlichen CLV, aber im Schnitt kostet ein Einkauf von einem Kunden in dem Bereich so viel. Das ist mehr als euer CLV. Das bringt hier eigentlich nicht allzu viel.
So ist es, absolut. Genau darum geht's. Man muss in diesem Strategiepart schon den Kunden darauf vorbereiten, dass man sagt, wann ist es denn letztendlich ein Gewinn? Ist es schon beim ersten Sale oder ist es ein Abo-System oder was auch immer? Dann tritt der Gewinn später ein. Da muss ich aber auch vorher sagen, wir evaluieren natürlich den Gewinn auch erst später. Weil wenn ich jetzt um 10 Euro ein Abo abschließe oder monatlich, dann kann ich nicht im ersten Monat evaluieren. Dann muss ich halt sagen, okay, der macht ein Jahresabo, der macht ein 24 Monate Abo, dann muss ich ihn in den Abo-Zeitraum mit einberechnen. Also dieser strategische Part muss auch so aufgebaut sein, um dem Kunden sehr schnell, sehr klar zu machen, wann ist die Kampagne ein Erfolg und wann evaluieren wir die Kampagne oder die Marketingmaßnahmen und wann ändern wir sie vielleicht. Also das ist mit ein Part, wo man sagt, bevor man überhaupt loslegt mit den taktischen Maßnahmen, wie vorher erwähnt, habe ich auch einen Strategieplan, wie ich mein Marketing messe, wie ich den Erfolg letztendlich definiere und der dann auch schwarz auf weiß messbar ist. Das muss so sein. Wobei uns die digitale Welt hier sehr viele Vorteile bietet, also da ist sehr viel messbar mittlerweile und auch nachvollziehbar.
Ich wollte eine Sache einhaken, was wegen der Messbarkeit, was ich immer sehr interessant finde auf Kundenseite, wenn man auf der Agenturseite steht. Ja, wir möchten alles messbar haben. Okay. Das ist aber irgendwie nur bei euch im digitalen Bereich so. Wenn wir mal auf Print gehen, Impressionen, da wollt ihr gar nichts gemessen haben, weil es nicht geht. Und genauso bei TV, komisch, ne? Das finde ich spannend, wenn Kunden Messbarkeit im digitalen Business, im digitalen Marketing erwarten, aber im Print- oder TV-Bereich überhaupt nicht, finde ich auch schwierig, weil das macht eigentlich keinen Sinn. Es muss überall messbar sein. Klar, es ist auf der einen Seite schwerer als auf der anderen Seite. Ja. Aber trotzdem ist es eine sehr interessante Erkenntnis, dass die Mindsets komplett unterschiedlich sind.
Das stimmt absolut. Also in der digitalen Welt ist es wirklich easy. Bei den klassischen Werbemaßnahmen gibt es die Möglichkeit, da vielleicht mit Codes zu arbeiten. Letztendlich ist es aber, hier muss der Kunde darauf vorbereitet werden, wenn ich eine Werbung im TV schalte, vor der Sportschau, vor dem Tatort oder wo auch immer, dann musst du den Streuverlust akzeptieren. Der ist da. Da führt kein Weg vorbei. Und dann kommt die Frage, wie messen wir das? Sag ich, dann brechen wir das runter. Du musst Anfragen und Bewegung haben in deinem Sales-Team. Es müssen Anfragen kommen, wenn das läuft, die Print-Kampagne. Und da tut sich nichts nach einer gewissen Zeit. Das wissen wir aus Erfahrung. Was sind die 2, 3 Mal? dann müssen wir es ändern. Aus Erfahrung beraten wir den Kunden natürlich auch schon vorweg, welche Werbemittel funktionieren für welches Produkt nachweislich. Das sind wir wieder bei den Persona-Definitionen, wo bewegen sich die und so weiter. Also in der klassischen Werbung ist ein gewisser Streuverlust nach wie vor unvermeidbar. Klassische Out-of-Home-Werbung, Autobahnplakat, wo auch immer, U-Bahn-Werbung. Es wird schwer sein, dass sich der Kunde daran erinnert. Genau an dieses Plakat. Er erinnert sich an den Markennamen, das ist jetzt wirklich aus der Praxis, googelt die Marke und sagt dann dem Sales oder gibt dann an, ich habe euch über Google gefunden. Das ist so aus der Praxis wirklich das klassische Beispiel, ja, wobei er schon...
Dark Social-Bereich, den wir nennen, ja. Wie ich den nenne, der Dark Social-Bereich, weil du weißt ja nie, wo kommt der erste Kontaktpunkt wirklich her.
So ist es, ja.
Es kann sein, dass ein Kollege in einem Slack-Channel was geschrieben hat, dann geht's nach YouTube, okay, ja. Dann geht's nach Google, hab jetzt keine Zeit, ein Meeting, dann wird auf LinkedIn eine Ad angezeigt, vielleicht bewusst auch schon längst vergessen, aber unterbewusst ist es noch da, okay, klicke ich drauf, so. Hat die LinkedIn-Kampagne performt? Ja, cool. Google irgendwie gar nicht. Schaltet man Google ab, auf einmal geht auch die LinkedIn-Kampagne runter. Und das ist der spannende Part im Cross-Channel-Bereich, dass alles miteinander in Verbindung ist und cool. Es auch Sinn macht, dass man die Customer Journey so gut wie es geht nachvollzieht, als auch, dass man alles miteinander in Verbindung bringt, um hier nochmal auf dem Customer Lifetime Value zu bleiben. Es kann sein, dass möglicherweise Meta, Facebook, Instagram, isoliert betrachtet, nicht profitabel ist. Wenn man aber sagt, okay, wir kriegen das hin, eine 60% Kostendeckung über diesen Kanal hinzubekommen, sie dann aber mit einer E-Mail-Kampagne bespielen, wo wir den CLV auf ein Level heben, wodurch die dann profitabel sind insgesamt, ist es wieder sinnvoll, diese 60% ausschließlich bei Meta einzunehmen, weil wäre das nicht der Fall, hätten wir sie gar nicht im E-Mail-System und könnten sie damit nicht bespielen. Und hier wird es dann so sehr komplex im Cross-Channel, Omnichannel-Bereich, wenn man sich auf die digitalen Kanäle beschränkt, als auch natürlich in der Offline-Welt, dass alles miteinander in Verbindung ist und man am Ende des Tages leider niemals eine hundertprozentige Transparenz in der Customer Journey bekommen wird. Das geht nicht. Aber man muss sich annähern, man muss gucken, dass man das hinkriegt, dass man so viel wie möglich weiß. Und manchmal muss man auch einfach Sachen testen. Was passiert denn, wenn wir jetzt beispielsweise die Plakatkampagne ausschalten? Oh, man sieht irgendwie, die Anfragen generell gehen ein. Dann war das vielleicht doch sinnvoll. So findet man es raus. Mit Erfahrungswerten von der Agentur beispielsweise kann man das dann noch ein bisschen besser nachvollziehen. Aber am Ende ist es ja auch wieder ein individueller Fall. Was aber erneut zeigt, dass Marketing ein sehr komplexes Feld ist und nicht mal eben gemacht werden sollte. Das, keine Ahnung, weil viele, und das ist ja leider so, gerade im B2B, die konservativen Unternehmen, da ist dann die Praktikantin, ist dann irgendwie die Tochter vom Chef. Die hat ja auch einen TikTok-Account mit ihren 100 Followern, die kann das schon. So funktioniert das halt nicht.
Da, absolut, absolut aus der Praxis gesprochen. Ja, also, und ich zitiere da auch immer wieder bei meinen Kunden den Eric Schmidt, das ehemalige Google-CEO, also Google-Geschäftsführer. Der hat damals schon gesagt, auf Social Media zum Beispiel will ich unterhalten werden, aber ich will dort keine Kühlschränke kaufen. Der Social Media ist ein Vorbereitungs-Channel, wo ich dann merke, wo ich die Marke in die Köpfe bringe, aber Social Media ist kein Sales-Channel, also Facebook, Insta, TikTok, obwohl sie Sales-Channels anbieten, aber kaufen du da in einem anderen Teil der kompletten Journey. Und das ist extrem wichtig, dieses Gesamtbild zu sehen, und wir vergleichen es sehr oft bildlich, damit die Leute besser verstehen. Ich habe einen großen Teich, ich bin leidenschaftlicher Angler, angenommen. Wie fischt man? Man geht vielleicht zuerst hin und nimmt sich ein Feld von, keine Ahnung, 20 mal 20 Meter auf der Wasseroberfläche und dort werfe ich bestimmtes Fischfutter hin. Und vielleicht eine halbe Stunde, Stunde oder zwei Stunden später halte ich dann meine Angel dort rein. Das heißt, dieses Vorbereiten, dieses Anfüttern, das ist beispielsweise Social Media, Educational Marketing. Wenn ich dann meinen Namen, meine Kontaktdaten oder vielleicht schon eine gewisse Interaktivität habe mit den Interessenten und Interessentinnen, die mich vielleicht schon etwas gefragt haben darüber, dann bespiele ich sie wirklich über E-Mail-Newsletter, E-Mail-Marketing, Verkaufsaktionen, Rabatten, Fear of Missing Out, Taktiken und so weiter. Also das Ganze muss wie ein Getriebe oder wie ein komplexes System ineinandergreifen und letztendlich muss ein Verkauf stehen. Das ist der einzige Parameter, der für Unternehmen, für Marken zählt. Ich kann die beste, lustigste Kampagne haben mit den größten Impressionen. Wenn das Teil keiner kauft, ist es gegessen. Mitsamt dem Unternehmen oft im Hintergrund.
Absolut richtig, genau. Definitiv. Und da müssen eben alle miteinander ran. Und das wiederhole ich jetzt nochmal ganz kurz, auch wenn es da auch 2 Episoden ganz dediziert für gibt. Marketing und Vertrieb müssen zusammenarbeiten. Weil am Ende ist irgendwann die Aufgabe des Marketings im B2B, B2C nicht, aber im B2B, das an das Vertriebsteam, ans Sales-Team zu übergeben. Und diese müssen dann den Verkauf machen. Weil du verkaufst keine 5-6-stelligen Dienstleistungen über, das kauft niemand in einem Online-Shop, das kauft niemand auf einem Klick. Das ist eine Mensch-zu-Mensch-Interaktion mit teilweise Monaten an Sales-Zyklen, wo auch der Vertriebler dranbleiben muss. Aber der kann genau sagen, was dann tatsächlich dafür gesorgt hat, dass der Abschluss stattgefunden hat. Und das muss dann im Marketing verarbeitet werden. Und das will ich nur kurz erwähnen, weil das kann man gar nicht oft genug erwähnen, wie wichtig das ist. Und welche Verluste auch stattfinden, weil Marketing und Vertrieb leider nicht miteinander agieren. Also es gab einen Kongress, das ist CMO Conceal, und die haben geschätzt, wie viel Verlust tatsächlich stattfindet, weil Marketing und Vertrieb in Unternehmen nicht zusammenarbeiten. Ja. Da kam geschätzt 900 Milliarden mal raus.
Ja.
Allein das, aber Marketing und Vertrieb sind nicht gegeneinander, das ist eigentlich eine Einheit, eine Entität, die miteinander vorgehen müssen, weil, wie du gesagt hast, es bringt nichts, Marketing zu machen ohne Verkauf. Und im B2B ist es nun mal der Sales, der das am Ende tatsächlich betreibt und nicht in einem Online-Shop. Das kann man mit Einstiegsangeboten machen. Das ist auch im Ökosystem vielleicht notwendig, dass man erst mit Einstiegsangeboten, weiß nicht, du hast ein Buch bei Amazon gekauft, dann kaufst du dir für 100 Euro einen Kurs, dann auf den 1.000-Euro-Kurs, dann bist du im 10.000-Euro-Programm drin. Das sind alles Möglichkeiten, die gehen. Man muss es rausfinden, aber der Sale am Ende muss einfach da sein, sonst bringt es das nicht. Das ist die Key-Aussage. Marketing muss dafür sorgen, dass am Ende Umsatz generiert wird. Also sonst kann man sich das alles sparen. Und das ist auch der, finde ich, wichtigste Aspekt, dass Marken das verstehen, dass es eben ein strategisches Werkzeug ist, um Umsatz zu generieren.
Absolut richtig. Also das bekommen wir täglich mit, dass egal ob beim KMU oder beim börsennotierten Konzern, hier ist die Abteilung Marketing und hier im anderen Teil des Gebäudes oder auf einem anderen Standort ist die Abteilung Vertrieb. Dass beide Vertrieb und Sales ist ein Teil des Marketings. Wir erinnern uns an die Geschichte vom Zirkus, also der Kartenticketverkauf am Point of Sale. Und deshalb ist unser Ansatz auch immer ganz wichtig, wenn wir eine Marketingstrategie machen, bestehen wir darauf, der Vertrieb muss dabei sein. Der Vertrieb ist die Speerspitze, die den persönlichen Kontakt mit den Kunden hat. Der Vertrieb, wer kennt die Bedürfnisse besser als der Salesman, also der Vertrieb selbst, der sich täglich vielleicht Beschwerden, Wünsche, Anregungen der Kunden anhören will, im Idealfall, und das dem Marketing weitergibt. Wenn das ist für mich nach wie vor ein unaufgelöstes Rätsel, warum Apple am iPad nach wie vor keinen USB-Anschluss hat. Es müssen ja hunderttausende Menschen reklamiert haben mittlerweile, es ist ein Witz ohne USB. Und meiner Meinung nach, aus Marketing-Sicht, ist das mit ein Grund des Siegeszugs des Microsoft Surfaces. Das einfach in der Praxis, im Büroalltag, einen besseren Fit hat. Wir überspielen Dinge in der Regel noch mit USB. Anstecken, speichern, abziehen, nächstes Gerät. Also das sind so Sachen, man sagt, das sagt der Vertrieb, sagt, die Leute haben diesen und jenen Wunsch. Wenn wir die erfüllen, dann haben wir wieder einen Stein mehr im Brett bei unserer Marke. Und deshalb ist Vertrieb essentiell für das Marketing.
Absolut, 100%, da bin ich bei dir. Im Bereich Apple, ich habe die Biografie gelesen und mich auch ein bisschen auseinandergesetzt. Apple hat eine unfassbare strikte Designsprachenphilosophie. Ein USB-Slot würde komplett daran vorbeigehen. Also wenn man überlegt, um das mal jemandem zu erklären, wie extrem das war, man sieht einen Apple-Computer nicht von innen. Das hat man auch früher, wo die Leute noch an Computern geschraubt haben, nicht wirklich gesehen. Steve Jobs hat darauf bestanden, dass jede Schraube schön aussieht. Dass alles innen drin schön aussieht. Das hat jeden einzelnen Ingenieur hat das genervt. Aber er hat darauf Wert gelegt. Ja. Der einmal hatte sein Founding-Kollege Steve Wozniak für ihn dann entschieden, welchen B-Strom von Hunderten wir fürs Mac-Gehäuse nehmen. Steve Jobs hat geheult, weil er sich nicht entscheiden konnte. Also diese autistische Obsession, wie gut die aussehen müssen. Steve Jobs hat sich sogar eigentlich, er wollte nie einen Ausschalter an seinem Smartphone haben. Man muss es haben, man muss ja irgendwie anschalten, aber wollte das nie. Da wollte er einfach nicht.
Ich weil, persönlich wäre jetzt so, dass ich sage, mir wäre es nicht wert, der Schwund. Ich bin definitiv, kann aus meiner Erfahrung sprechen, definitiv auf Surface umgestiegen. Aus dem Grund, weil es im Alltag, im Berufs- und Büroalltag mit dem Kunden einfacher zu verwenden ist und praktikabler ist. Und deshalb sind die zwei iPads liegen hier und es laufen Kinder-YouTube-Videos drauf, aber das war's. Ich nehme sie nicht mehr aus dem Grund. Und mir persönlich als Marke wäre es das nicht wert. Das ist aber meine persönliche Sicht des Marketings und Sales. Ich bin da sehr extrem getrimmt auf Gewinn. Ich würde hier meinen persönlichen Autismus sozusagen und nicht vorwegstellen. Auf der anderen Seite muss man ihm zugestehen, dass sein persönliches Beharren auf bestimmte Sachen der Marke Apple letztendlich auch den Erfolg gebracht haben.
Selbstverständlich. Also das auf jeden Fall alleine. Also Apple hat das Desktop-System, was wir kennen. Wir haben verschiedene Fenster übereinander, also in Schichten. Das hat eigentlich Xerox erfunden. Die haben nie das an den Markt gegangen. Also Xerox kennen wir wenigstens, aber er hat das gesehen und hat irgendwann gesagt, die machen das nicht, wir nehmen das jetzt. Und er hat darauf bestanden. Und eigentlich ist Steve Jobs mit Apple dafür verantwortlich, dass wir so ein Desktop-System haben. Im Grunde genommen, Microsoft hat auch alles nur kopiert. Microsoft ist auch das schlechtere System. Das Einzige, was Microsoft von Anfang an richtig gemacht hat, war eine brachiale Kompatibilität mit allen Sachen. Ja. Da hat Apple sich immer geweigert. Dadurch hatten sie einen immensen Vorteil, weil man das auf alles... Ich kann auf meinem Windows-Rechner, kann ich Spiele von vor 30 Jahren, Software von vor 30 Jahren im Kompatibilitätsmodus nutzen. Das hat keine andere Software. Bei Apple versucht man denn, du bist gezwungen, Adobe Photoshop, du bist gezwungen, das zu upgraden, sonst geht's nicht. Ich kann die erste Variante auf meinem Windows noch nutzen. Das heißt, diese Langfristigkeit hat Nachteile im Ökosystem, ist aber immens vorteilhaft und dadurch haben beide eben ihren Status. Das muss man einfach an der Stelle sagen und da muss eben jeder abwägen, worauf er Wert legt und worauf nicht Wert legt. Aber um zurückzukommen auf die Thematik, aus deiner Perspektive, was können Unternehmen oder auch vielleicht kleinere Unternehmen, die gerade eben am Aufstreben sind, aus deiner Perspektive machen, um in einer immer digitaler werdenden Welt erfolgreich zu kommunizieren, erfolgreiches Marketing zu machen?
Spannendes Thema, vor allem im Bereich der KI. Also die Essenz und der entscheidende Faktor ist, wir müssen die Balance zwischen den digitalen Algorithmen und Emotionen meistern, sozusagen. Also die Daten zeigen uns alles, die sagen, wer klickt, wann gekauft wird, wo gescrollt wird, aber was sie uns nicht sagen, warum wir die Menschen wirklich berühren. Das heißt, den Part Menschlichkeit müssen wir extrem berücksichtigen im modernen Marketing. Und das ist unabhängig von den Budgets. Also die Zukunft vom Marketing liegt meiner Meinung nach und aus der Erfahrung der letzten 5 Jahre wirklich im absoluten Verstehen von Menschen. Wir sind zwar extrem digital getrimmt, vor allem auch die Generation Z, die nur mehr digital gelenkt wird, aber auch da ist ersichtlich, dass wir uns extrem nach echten Verbindungen sehnen. Auch Verbindungen mit Menschen und Verbindungen mit Marken. Also die Technik, die wir haben, die Digitalisierung, wird zum aktuellen Zeitpunkt die Menschlichkeit nicht ersetzen. Wir müssen versuchen, dass wir sie zu einer Verstärkung der Menschlichkeit einsetzen. Das heißt, wir müssen smart, clever und gleichzeitig empathisch sein. Der Kunde oder die Marke, jetzt die Agenturkunden, denken im B2B-Bereich natürlich in Kunden und Umsatz. Sprechen müssen wir aber trotzdem von Herzen sozusagen. Also das hört sich jetzt alles sehr emotional an und ist es auch, muss man sagen. Wir müssen trennen zwischen dem faktischen Teil und dem Teil, dass wir sagen, wie berühren wir die Menschen persönlicher denn je? Und das ist auch ein Trend, der schon absehbar ist bei Amazon-Werbungen zum Beispiel. Apple spielt diese Klaviatur schon lange. Ikea, wohnst du noch oder lebst du schon? Das ist ein Mörderspruch, muss man sagen. Das geht bis in die politische Richtung. Also wer schon einmal in Amerika war oder wer sich mit Amerika auseinandersetzt, der weiß, der Amerikaner ist ein extrem stolzer Mensch. Wirtschaftsvormacht, wir sind eine starke Nation, wir sind, wenn es darauf ankommt, geeint. Der Spruch Yes, we can von Barack Obama war schon wirklich, wirklich gut. Der Spruch Make America Great Again war bis jetzt unerreicht. Jetzt also unabhängig, ob man die Linie des Donald Trump mag oder nicht, wie man politisch eingestellt ist, dieses Abholen der Menschen, wir wollen wieder großartig sein natürlich, das funktioniert immer. Die Technik ist dabei der große Unterstützer, die Botschaft, diese Botschaften, diese menschlichen Botschaften zu vermitteln. Das ist die große Herausforderung, wo wir wirklich sagen, also wir müssen in die Herzen der Menschen gelangen mit Geschichten, mit Emotionen, mit den Maßnahmen, wo uns die Technik extrem hilft. Das ist so der aktuelle Stand aus Agenturerfahrung.
Kann ich unterschreiben, definitiv. Und am Ende darf man auch nicht vergessen, auch wenn man B2B-Kunden hat, man hat immer einen besonderen Ansprechpartner, einen ICP. Und sagen wir mal, das ist der CEO von einem Unternehmen. Ja, natürlich ist er an faktischen Geschichten wie Umsatz, Kundengewinnung, ja, Effizienz interessiert, aber das Warum dahinter ist immer emotional. Der hat ein Ego, der heißt, der möchte sich natürlich behaupten und vielleicht im nächsten Treffen mit seinen Kollegen möchte er dann raushauen können, wie viel Umsatz er gemacht hat, ist ein reines Ego-Thema. Er will aber auch seiner Familie den Lebensstandard gewährleisten, den er aktuell hat. Es ist ein persönliches Thema und ist ja auch wegen einer wenn man jetzt sehr intrinsisch motiviert in seinem eigenen Unternehmen stattfindet und eine Vision hat, dann will man diese Vision natürlich intrinsisch motiviert auch vorantreiben. Und das ist am Ende des Tages, wo man den Geschäftsführer auch bekommt. Sicherlich muss man das dann über die harten Fakten und KPI auch noch verargumentieren können, aber darum geht es am Ende. Und das kann man auf verschiedene Ebenen machen. Der Marketingleiter ist vielleicht gerade in der Szene, muss sich natürlich auch irgendwie behaupten können, muss natürlich auch vielleicht Karriere machen, whatever. Also da haben verschiedene Menschen verschiedene Gründe und Wünsche und Bedürfnisse, die sie tatsächlich ansprechen wollen. Dating-Apps sind das Beste. Warum funktionieren die? Weil die Menschen sich nach Menschlichkeit sehen. Ob das nun eine kurzweilige Geschichte in einer Nacht ist oder langfristig, spielt keine Rolle. Ja. Die Menschen sehen sich dann, sonst würden diese Dating-Apps nicht so durch die Decke gehen. Und das sind solche Punkte, da stimme ich dir absolut zu. Der Mensch muss in den Fokus gerückt werden und die digitale Geschichte muss das am Ende auch ja in die Richtung drücken. Sicher, wir haben KI, es wird Robotik geben, wir werden Szenarien, es wird immer ein paar Ausreißer geben wie Ex Machina, wenn du den Film kennst. Kennst du den?
Ja.
Ja, für die, die es nicht kennen, das ist ein reicher CEO, der Roboter lebensecht gebaut hat, also rein vom Gefühl her, vom Verhalten, von der Psyche. Der ist natürlich komplett krank, weil er sich nur mit Robotern umgibt und dann letztendlich auch einen Preis dafür bezahlt. Aber man merkt, dass der nicht glücklich ist, weil das geht nicht. Du kannst als Mensch halt nicht komplett vereinsamen in der Höhle, musst du schon irgendwie ein Mönch sein, um da, aber das sind die wenigsten. Und darum geht es am Ende, die Menschlichkeit. Deshalb, das sieht man auch, wenn man mal überlegt, warum werden denn irgendwelche Influencer so von den Jüngeren gehypt? Na, weil das Menschen sind und das ist greifbar. Das kriegst du mit einem Unternehmen nicht hin. Elon Musk hat mehr Follower als Tesla. Bill Gates hat mehr Follower als Microsoft. Am Ende interessieren sich die Menschen für Menschen und nicht für imaginäre Konstrukte. Natürlich kann eine Marke da gut drauf einzahlen und, sage ich mal, Identifikation schaffen. Aber am Ende ist diese Identifikation dann einfach eine Auseinandersetzung mit sich selbst unter anderem auch, wo die Marke als Projektionsfläche dient. Das ist auch alles in Ordnung. Ja. Es geht aber am Ende um Menschen. Weil da nochmal kurz zu sagen, Gucci ist ein gutes Beispiel. Ich kenne viele Leute und ich sehe viele Leute, die Gucci tragen. In Düsseldorf ist es eine Marke oder Louis Vuitton. Wenn du diese Menschen mal fragst, wenn du die einzige Person auf der Welt wärst, würdest du diese Tasche tragen? Die wenigsten mit Ja beantworten würden. Es geht darum, die Anerkennung. Also selbst dieses Tragen von den Luxusmarken teilweise einfach nur dafür da, um die Anerkennung von anderen, weil im Inneren vielleicht irgendwas fehlt oder weil man das auch einfach genießt. Es muss ja nicht immer negativ sein. Manche mögen das und genießen das auch. Aber am Ende geht es immer um die Wechselwirkung zwischen Menschen. Und deshalb sehr gut, dass du da gesagt hast, dass der Mensch in den Fokus gerückt werden muss. Und wer das beherrscht und kann, siehe historische Unternehmen, siehe aktuelle Unternehmen, der wird keine Probleme mit seinen Marketingmaßnahmen und seinem Unternehmen haben, weil man kann nur gewinnen, wenn man das tut.
Absolut. Das ist genau das, unser Ansatz, wo man sagt, wenn wir mit Kunden sprechen und im Team auch sagen, wir müssen das Leben des Kunden fast selber leben und sagen, was wünscht sich ein Unternehmens-CEO, wenn er abends vorm Einschlafen in seinem Bett liegt und lächelt? Da geht es nicht um Umsatzzahlen, da geht es auch nicht um KPIs oder sonst was. Okay, heute habe ich meinen Gewinn gemacht, morgen lasse ich es ruhiger angehen, ich habe mehr Zeit, vielleicht für meine Familie. Das sind absolut menschliche Bedürfnisse und mit denen holen wir ihn ab und untermauern das aber im zweiten Schritt mit den Fakten, die uns dann die Technik bringt. Dann sagt man, schau her, wir haben es aber schon gemacht. Das sind die Analysezahlen dahinter. Aber die emotionale Berührung, das Lächeln vom Einschlafen, das ist der erste Schritt im Marketing, wo wir wirklich den einmal emotional an der Hand nehmen. Das ist so auch, und das war immer so, ist jetzt in unserer digitalen Welt noch verstärkter, obwohl es vielen gar nicht mehr auffällt, wie sehr wir uns nach so etwas sehnen und wird auch in Zukunft möglicherweise noch wichtiger werden. Also das
ich denke, es wird wichtiger sein aufgrund der Digitalisierung und der KI-Geschichte. Ja. Es wird sich nie ändern, weil der Mensch an sich sich nicht ändert. Die Evolution ist super langsam. Der Grundparameter der menschlichen Psyche wird immer gleich bleiben, bin ich mir sicher. Also das ja. unser Betriebssystem, das wird nie anders sein. Das ist einfach auf menschlicher Ebene gepolt. Und so ist es, ja. Das glaube ich nicht, dass sich das hier ändert. Ja. Das ist historisch ja auch im Grunde genommen nachvollziehbar aktuell, dass sich da nicht viel geändert hat. Das heißt, da kann man eigentlich von ausgehen, wenn man sich an diesen psychischen Parametern orientiert und den Menschen in Fokus und wirklich versteht, was will dieser Mensch, diese Gruppe an Menschen, welche Schnittpunkte und darauf einzahlen, dann hat man da am Ende wirklich eine effektive Möglichkeit, sie anzusprechen. Das untermauert man mit Fakten, geht in einen Sales Call oder sie haben bereits gekauft, je nachdem. Und das ist am Ende, wie man Marketing tatsächlich spielt. So, das ist in der Hinsicht schön. Deshalb danke ich dir für diese Episode. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Sehr, sehr cool. Wir könnten noch stundenlang wahrscheinlich weiter philosophieren, weiter reden. Wir müssen aufhören, sonst wird es zu lang wahrscheinlich für die Zuhörer. Aber, wie gesagt, spannendes Thema, ständig im Wandel. Und vielleicht für all jene, die noch zuhören, kurz zum Abschied. Sofern Sie Adidas, Sambas oder Gazelle im Schuhschrank haben, denken Sie mal, nehmen Sie den Schuh, halten Sie, betrachten Sie ihn und denken Sie bewusst einmal an Ihre Gedanken, also erfassen Sie Ihre Gedanken, woran Sie denken, wenn Sie diesen Schuh ansehen. Altersgruppe vielleicht 40, 45 plus. Und ertappen Sie sich vielleicht dabei, was fällt Ihnen ein? Franz Beckenbauer, Sepp Maier, Pierre Littbarski, was auch immer. Das ist die Geschichte dieses Schuhs im Hintergrund, warum Sie letztendlich diesen Schuh auch gekauft haben. Retro, Oldschool, Erinnerungen. Abschließend, don't worry, be a story.
Das sind schöne letzte Worte. Dennoch werden die letzten Worte etwas anders sein. Ich habe nämlich noch eine Frage an dich. Und zwar, wenn du jetzt dein E-Mail-Programm öffnest und eine E-Mail an dich selbst adressierst, die allerdings erst in einem Jahr ankommt bei dir, was würdest du in diese E-Mail reinschreiben?
Gibt es einen Zweck der E-Mail oder einfach nur?
Einfach das, was du in einem Jahr von dir selbst lesen möchtest. Oder wo du jetzt davon ausgehst, dass es dir in einem Jahr helfen könnte. Oder was du, irgendwas, egal was.
Du bist Marketer, du bist leidenschaftlicher Kommunikator, du bist leidenschaftlicher Werber, du lebst auch diese Leidenschaft in deiner Agentur, aber der Sinn des Lebens ist das Leben selbst.
Das ist sehr weise. Gefällt mir gut. Ja.
Das möchte ich auch in einem Jahr hören, um es nicht in den kommenden 12 Monaten, und es passt gerade zum Jahresabschluss auch, nicht zu vergessen, dass es doch auch in unserer Zeit so erfolgreich Marketing dann auch funktioniert, wenn man es richtig macht, auch Werte gibt, die noch viel, viel wichtiger sind und von der Wichtigkeit in selbst in einer anderen Galaxie noch sind. Also zum aktuellen Stand heute, 2024, Dezember.
100%, da gehe ich absolut mit. Da gibt es noch viel, viel andere Dinge, die relevanter sind, die wichtiger sind. Und am Ende besteht das Leben ja eigentlich daraus, dass man das tut, was man gerne macht und Das ist in der Regel auch die Arbeit, klar, aber es gibt dahinter nochmal was, nochmal eine andere Geschichte, Familie vielleicht, irgendwelche Leidenschaften, die am Ende das ausmachen. Also sehr schön, finde ich sehr weise, finde ich cool. Danke dafür. Cool, dass du heute wieder bei Kudakero dabei warst. Und wenn du mir und deinen Freunden, deinen Bekannten jetzt noch einen Gefallen tun möchtest, dann schicke diese Episode an 2 Kontakte, die ebenfalls von diesem Wissen, von dieser Episode profitieren können. Und wenn dir die Folge richtig gut gefallen hat, dann lass mir doch gerne eine positive Bewertung da. Das würde mich mega freuen. Ich wünsche dir einen schönen Tag und wir hören uns in der nächsten Episode. Ciao.